Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.
Hallo Josef, so schön, dich zu sehen zum ersten Mal in diesem Jahr.
Hallo Lynn, kann ich nur erwidern tatsächlich. Ich habe Lust, mir hat es schon ein bisschen gefehlt. Also die ersten zwei Wochen, finde ich, geht noch so. Ab der dritten Woche denke ich dann so, nee, also jetzt.
Stimmt, wir haben 3 Wochen Pause gemacht.
Ja, können wir auch mal wieder drüber reden, über die Bücher. Muss ich die jetzt nur so für mich lesen?
Ist mir das genug? Reicht das aus? Du hast nicht nur gelesen. Du warst auch im Kino, stimmt's?
Stimmt, wir hatten uns ja überlegt, ob wir es für die Folge machen, ne? Mhm. Der Fremde, die Verfilmung und dann vielleicht noch das Buch dazu besprechen. Lohnt sich aber nicht so richtig. Also ich glaube, naja, es ist jetzt kein besonders schlimmer Film, der ist von François Ozon. Ich glaube, wahrscheinlich haben den auch ein paar Leute schon gesehen, wenn ihr das jetzt hört, weil der ist irgendwie Anfang Januar, ich glaube am 7. oder so rausgekommen und es ist schon ganz nett irgendwie und der weiß schon, wo er die Kamera hinstellen muss und der ist ein guter Filmemacher, das ist gar keine Frage, bringt ja auch jedes Jahr einen Film raus, also bleibt in Übung, aber ich fand irgendwie so, ich dachte dann darüber nach, dass Der Fremde für mich vielleicht zu den Büchern gehört, die man schwer verfilmen kann irgendwie, wenn das Sinn ergibt. Weil es ist ein Buch, das so sehr im Inneren dieser Figur spielt und es ist gerade sozusagen das Besondere daran, dass das Äußerliche eben nicht so das Entscheidende ist, sondern dieser Blick auf die Welt, den er hat. Und er findet das schon, also so findet da so verschiedene Momente, wo er das so ein bisschen zeigen kann und ich würde auch nicht sagen, sozusagen, es gibt auch tolle Einstellungen in dem Film und so. Aber irgendwie hatte ich so das Gefühl, es führt so am Kern vorbei und der Kern ist für mich wirklich nur erlebbar, wenn man dieses Buch liest, weißt du? Wir werden ja in diesem Jahr einige große Literaturverfilmungen haben, über die wir dann reden, wie zum Beispiel Sturmhöhe oder so. Und bei Sturmhöhe zum Beispiel würde ich sagen, das sind ja so Bücher, da verstehe ich, dass man es zumindest versucht, ob es dann gut wird oder auch Frankenstein, ne? Ja. Aber das sind zumindest Bücher, wo es so eine Handlung gibt und wo die auch so eine, aber bei Der Fremde geht ja eigentlich alles um diesen Blick auf die Welt und um dieses Ding. Und wenn du dann diese Figur aber die ganze Zeit in Action siehst, wie sie sich bewegt, wie sie Sachen macht und so, dann passt das nicht zu diesem Gefühl, was in diesem Buch so krass beschrieben wird, diese absolute Sinnlosigkeit quasi der Existenz und es ist jetzt eh auch egal, was ich jetzt mache. Und das überträgt sich einfach, da kann der Schauspieler, der versucht das dann zu spielen, aber es überträgt sich einfach nicht so gut, weißt du?
Bleibt Behauptung.
Ja. Bleibt Behauptung, bleibt schwierig. Deswegen würde ich sagen, muss man jetzt nicht unbedingt machen. Und
ja, aber was
gut.
Man machen sollte, wenn man sich die Zeit fürs Kino spart, ist einfach Der Fremde nochmal lesen, finde ich.
Unbedingt, also das unbedingt.
Wir oder unsere Folge hören.
Ja, haben wir schon mal eine Camus-Folge gemacht?
Na, wir haben auf jeden Fall schon über Der Fremde gesprochen.
Ja, wir machen auch irgendwann mal zu irgendeinem Geburtstag, wenn Camus mal irgendeinen Jahrestag hat, machen wir mal eine Camus-Folge. Was ich dich noch fragen wollte zum Einstieg, mit welchem Buch bist du ins neue Jahr gestartet? Was war das erste Leseerlebnis?
Das erste Leseerlebnis dieses Jahr war Magdalena Schrefel.
Oh.
Das Blaue vom Himmel und ich will dazu gar nicht so viel sagen, außer dass es fantastisch ist und dass wir noch drüber sprechen werden, weil ich hatte nicht so wirklich viel Zeit in den 3 Wochen Sachen zu lesen, einfach nur so.
Ja.
Also weißt du, ich habe gleich direkt wieder so beruflich und podcastlich gelesen und mit diesem Buch bin ich ins neue Jahr gekommen und das war wirklich, wirklich toll. Aber was ich ganz für mich alleine zu Ende gelesen habe, jetzt über die Feiertage, also ohne beruflichen Hintergrund, aber zusammen mit meinem Sohn, das war Die unendliche Geschichte.
Und wie war's?
Es war sehr, sehr schön. Ich bin ganz überrascht, weil ich kenne das aus meiner Kindheit, aber vor allem ist mir eben der Film noch präsent. Und ich habe gemerkt, dass ich mich an gar nichts erinnere, außer an so einzelne aufploppende Aufnahmen.
Also so wird es mir auch komplett gehen. Also ich habe den Film nicht gesehen, glaube ich mal, aber ich habe das Buch gelesen natürlich und ich weiß noch, dass dieses Leseerlebnis voll extrem intensiv war, durch diese 2 Farben, die es da gibt und dieses, dass man so abtaucht, hat man das Gefühl, man ist wirklich in diesem sozusagen,
das ist so krass,
dieser Mechanismus ist so stark, der regt die eigene Fantasie so stark an. Noch stärker als zum Beispiel bei Büchern wie Narnia oder so, wo man ja auch so reingesogen wird in diese Welt. Und das weiß ich noch und dass die dann irgendwie immer auf so einer Art Dachboden oder so sind, während die das lesen, also sozusagen in der Welt, bevor sie dann wieder in die andere wechseln. Aber sonst weiß ich echt gar nichts.
Ja, und es gibt ja, also ich hatte auch gar nicht mehr auf dem Schirm, dass das Buch nicht zu Ende ist, nachdem die Hauptfigur Bastian Balthasar Buchs vom Dachboden quasi in Phantasien landet, in dieser Fantasiewelt, sondern dass das nur die erste Hälfte des Buches ist und dass der selber noch eine krasse Geschichte hat, Erlebnisse hat und eine extreme Persönlichkeitsentwicklung durchmacht und dass das eigentlich zentral ist für das Buch und das dem Buch aber auch schwer macht, weil du nicht die eine Hauptfigur hast, der du folgst. Es gibt am Anfang den Fokus auf diesen anderen, auf diese andere Figur aus Phantasien selber. Und dann erst wird Bastian nochmal intensiver zum Fokus, auch wenn er natürlich die Klammer und den Einstieg des Buches bildet. Und ja, das ist schon krass. Und das ist eigentlich so ab 8. Mein Kind ist jetzt 5. Das hat trotzdem gut funktioniert.
Wollte ich gerade fragen.
Ja. Aber ich glaube, man kann es mit 8 nochmal lesen und hat dann einfach ganz andere Dimensionen nochmal, die man erlebt. Und man sollte es auch als Erwachsener unbedingt nochmal lesen, weil es unglaublich gut gemacht ist.
Im Vulkan.
Was mir am eindrücklichsten im Gedächtnis geblieben ist über die Feiertage, war diese Nachricht in der Tagesschau, dass es in Tokio einen Buchladen gibt, der nur ein Buch hat pro Woche.
Das liegt dann einfach so in diesem leeren Buchladen.
Genau, und wird halt sehr ausführlich präsentiert, oft auch mit Lesung und so und mit Verlag. Und nach einer Woche wird das Buch halt montags ausgetauscht und dann stehen halt 20 andere Exemplare des einen Buches drin. Und dann dachte ich so, krass, dass man das jetzt macht, den so eröffnet. Und dann habe ich nochmal genauer geguckt und den gibt es einfach seit 8 Jahren und der hält sich auch. Und ich
kann mir das voll gut
so
vorstellen. Ne? Das ist auch irgendwie was Schönes. Das ist ja wie, wenn man, ich wünsche mir das manchmal in Museen, wo es natürlich den Platz dafür nicht gibt, aber manchmal machen die es ja auch, dass sie einen Raum nur einem einzigen Kunstwerk widmen. Und das ist so krass, was das einfach mit dieser Kunsterfahrung sozusagen macht. Deswegen finde ich, der Gedanke ist total schön.
Der Gedanke ist super. Ich finde das richtig toll. Und ich glaube tatsächlich, dass es, auch wenn man intuitiv erstmal denken würde, wie soll sich das rentieren? Ich glaube, es ist einfach so, dass du, wenn du so eine extreme Kuration hast, dass du automatisch Kundschaft haben wirst, die dir vertraut und dass
du
auch
die
Verlage
dann jedes
hast.
Buch quasi wie in so einem Abo-System
ja,
kaufen
und
wer weiß, wie groß das Ding auch ist. Ne?
Richtig, das,
kann
das
ja
ist
so
ja ganz
kleiner,
klein,
ja,
das
ja.
ist ein kleiner Laden. Aber ja, ich fand das irgendwie sehr, sehr schön, weil es auch so ein Gegenentwurf ist zu diesem Überangebot. Wir haben alles und so. Ich meine, du kannst im Onlinehandel kannst du das abbilden. Warum im stationären Handel auch? Also weißt du, was ich meine? Es ist halt, die Leute gehen ja dann trotzdem immer wieder, man merkt das ja leider, nicht in die Buchhandlung, sondern bestellen sich Sachen halt oft. Und wieso nicht dann einen Gegenentwurf aufmachen und einfach extrem kuratieren und dann, du kennst mich, ich spinne dann immer direkt 10 Jahre weiter und habe direkt so die Wasser- und Buchhandlung vor mir gesehen, wo wir...
Mit einem Buch, oh Gott, ey, Liebe.
Naja, wo wir so Bücher unserer Folgen einfach haben.
Ach so, okay, gut.
Das finde ich.
Das machen wir in 10 Jahren. Das machen wir, wenn so alles andere vorbei ist, ne, dann, und wir nicht mehr so können, dann setzen wir uns in so einen Buchladen rein und sagen, wir sitzen übrigens immer hier.
Ja, wir sitzen hier und wir reden auch die ganze Zeit über Bücher,
die ganze
setzt
Zeit
euch dazu.
So durch. Dem Podcast will keiner mehr zuhören, weil das war jetzt ein bisschen zu viel, aber wir machen es jetzt einfach ohne Aufnahme.
Wir machen es analog, wir kehren einfach richtig zurück zu den Sinnboten.
Okay, ich finde es schön, dass du immer so Zukunftsfantasien noch entwirfst für uns, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Gibt es noch was aus der Welt der News?
Ja, und das ist richtig, also es haben alle wahrscheinlich schon mitbekommen, wir müssen unbedingt drüber sprechen, weil es mich echt nicht mehr loslässt, aber es wurde mal wieder, oh Gott, kann eigentlich gar nicht drüber sprechen, aber ich rede über die Erschießung in den USA, der Tötung von Renee Good. Und warum reden wir hier darüber? Naja, weil ja dann rauskam, dass sie ja durchaus auch Autorin gewesen ist, dass sie Gedichte geschrieben hat, dafür auch eine Auszeichnung bekommen hat, auch Literatur studiert hat. Und in Minnesota ist das passiert. Und kurz nochmal zur Einordnung, das war eine 37-jährige Frau, die von Jonathan Ross erschossen worden ist. Das ist einer von diesen, sag mal eigentlich ICE, ja, ne? ICE-Beamten, die so für, ich glaube, die unterstehen diesem merkwürdigen Ministerium für Heimatschutz oder wie das heißt. Und also, es war ja in allen Medien und es ist keine Sache, die uns hier so unmittelbar betrifft, wie jetzt zum Beispiel, wenn wir über die Schließung des Literaturhauses sprechen. Aber irgendwie hat mich das jetzt nicht mehr losgelassen und ich weiß nicht, Also es ist natürlich immer hilfreich, das in so einen größeren Kontext einzuordnen und eben auch zu sehen, dass es damit durchaus zu tun hat, dass Minnesota, wo das passiert ist, demokratisch quasi geführt ist und dass Trump deswegen dort sowieso irgendwie gerade versucht, härter gegen alles Mögliche vorzugehen. Und da scheint das dann natürlich wie so ein Bauernopfer. Aber es macht mich irgendwie einfach total fassungslos.
Hast du zufällig gesehen, ob man was von ihr lesen kann?
Ja, es gab bei Instagram eine Übersetzung von, oh Gott, jetzt muss ich kurz nachdenken, ich glaube von Florian Wacker, der hatte, glaube ich, selber spontan ein Gedicht übersetzt und darüber informiert, über dieses Gedicht. Ich denke auch, dass das jetzt noch vielleicht eine Rolle spielen wird, dass man im Nachgang, also ich glaube, es wird diese rein politische, diese gibt es ja auch schon, die Demonstrationen und die rein politische Reaktion, es wurden auch schon Spendengelder für die Familie gesammelt. Aber es wird, glaube ich, auch eine literarische Reaktion darauf geben. Und Gedichte werden übersetzt und lesbar gemacht. Und ja, ich will es deswegen nicht unerwähnt lassen. Es beschäftigt mich, es ist irgendwie in meinem Kopf die ganze Zeit und macht mich ziemlich sprachlos irgendwie.
Ja, es ist ja auch immer wieder diese Schwelle, ne, an der man sich bewegt, wenn man in diesem Literaturbetrieb arbeitet, der im Idealfall soll es einfach um Literatur gehen und um Bücher und um Fragen, wie sozusagen Menschen miteinander interagieren, würde ich jetzt mal, um es mal ganz grob zu umreißen, um Dynamiken zwischen Menschen und so, und dann liest man Bücher und versucht dem auf den Grund zu kommen und versucht irgendwie verschiedene Welten kennenzulernen. Wir haben jetzt allein in diesem Monat einige sehr unterschiedliche Welten, die wir kennenlernen werden, und einige, würde ich mal sagen, Portale durch Literatur in andere Lebenswirklichkeiten, die ich ohne Literatur nicht hätte, und weswegen, glaube ich, für uns beide Literatur einfach was ist, was total wesentlich ist. Und gleichzeitig ist es aber natürlich trotzdem so, dass gerade weil gute Literatur ja auch versucht, irgendwie offen zu sein, dass das immer so hin und her schwappt, und ich finde es immer total schwierig, gerade wenn jetzt ein Jahr so anfängt mit der Nachrichtenlage, diese Balance zu finden, zwischen sich nicht vor der Welt zu verschließen und sozusagen teilzunehmen an dem, was passiert, und gleichzeitig aber noch die Räume, sage ich mal, zu finden, die man halt auch braucht, um abseits des Nachrichtenstroms quasi über all das nachzudenken, das zu reflektieren, das in sich sacken zu lassen, weil es halt auch nicht funktioniert, dass man, keine Ahnung, nonstop am Internet ist und die Nachrichten auf sich einprasseln lässt und dann sagt, so, und jetzt schreibe ich mal was, sage ich mal, eine Literatur hat ja trotzdem wie so eine andere Lupe irgendwie drauf, ne? Nochmal, trotzdem nochmal oft auch einen Abstand. Also ich habe nämlich gerade spontan daran gedacht, dass es auch wahrscheinlich in Amerika einige Autoren und Autorinnen gibt, unter anderem in Amerika, die genau zu diesem Thema und zu diesem Fall Essays schreiben werden.
Ja.
Und wahrscheinlich werden die aber nicht so schnell erscheinen, sondern das wird ein bisschen dauern quasi, bis das Nachdenken darüber einsetzt.
Und
das ist ja die Verzögerung der Literatur sozusagen.
Und ich glaube, dass das oft als ein Schweigen missverstanden wird, aber ich glaube, es ist eher ein stilles Nachdenken, und die Literatur braucht einfach mehr Zeit, um auf solche Dinge zu reagieren, und dann reagiert sie aber umso nachhaltiger. Und das soll jetzt nicht heißen, dass es eine bessere Reaktion ist. Ich finde
es ist gut,
dass es jetzt so viele politische Reaktionen darauf gibt, und das muss auch so sein. Aber ich glaube, wir dürfen manchmal diese Art des Nachdenkens und der Kommunikation mit der Welt nicht gegeneinander abwägen oder irgendwie vergleichen. Das funktioniert einfach nicht.
Genau, und ich glaube, man darf sich auch, wenn man selber schreibt und so, nicht so sehr stressen, dass man sagt, okay, das und das ist jetzt Schlimmes passiert, ich brauche dazu jetzt irgendwie einen Text, ich muss dazu irgendwas machen, das ist jetzt gerade das dringendste Thema, sondern der Text braucht halt trotzdem, also die Logik, sage ich mal, vom Texte schreiben, die lässt sich nicht einfach übertragen, also ne, lässt sich nicht so leicht verändern.
So ist es, und trotzdem finde ich gut, dass wir es kurz zum Thema gemacht haben, irgendwie brauche ich manchmal so ein bisschen Austausch dazu, um diesen Verarbeitungsprozess und diesen Gedankenprozess auch in Gang zu bringen und weiterzuführen, und freue mich auch irgendwie, auch wenn freuen vielleicht ein komisches Wort in dem Zusammenhang ist, aber ich freue mich insofern darauf, als dass ich eben gut finde, wenn dann auch mehr zu lesen sein wird in Zukunft davon, und wenn Menschen anderen Menschen helfen, sich darüber oder ihre Gedanken dazu teilen, die in langfristiger Arbeit irgendwie mit diesem ganzen Thema entstanden sind. Die helle Kammer.
Und wir widmen uns Julian Barnes und seinem Buch Abschiede. Unser erstes Buch ist sein letztes Buch sozusagen.
Auch sehr schön.
Und ich will dir kurz sozusagen oder den Hörern und Hörerinnen Julian Barnes nochmal kurz vorstellen, bevor wir dann zu dem Buch kommen. Er wurde am 19. Januar 1946 in Leicester geboren und das heißt, er wird in 3 Tagen 80 Jahre alt, also noch mehr ein Grund, ihn zu feiern und auf sein Werk hinzuweisen. Seine Ausbildung ist ganz interessant, also er hat so diese klassische privilegierte Schulbildung genossen in Großbritannien. Man kennt das ja so ein bisschen so leicht an den Privatschulen und sowas, ne? Ich würde aber sagen, dass er das wahrscheinlich mehr der Nachkriegszeit verdankt, wo in Großbritannien vor allem die Labour-Regierung dafür gesorgt hat, dass Leute aus der Mittelschicht und aus der Arbeiterschicht aufsteigen können. Da gab es einfach so Programme, die wurden dann in der Zwischenzeit wieder total zurückgefahren und jetzt ist es wieder total schwierig, sozusagen die Decke zu durchbrechen. Mhm. Aber damals ging das besser und ich würde sagen, das ist halt bei ihm nicht so, dass er jetzt aus irgendwie so einer reichen, krass privilegierten Familie kommt, aber seine Eltern waren beide Lehrer und seine Mutter war Französischlehrerin, das heißt, man ist schon ein Bildungshaushalt und er war dann in der City of London School und dann im Magdalene College, also einem sehr renommierten College in Oxford. Nach dem Studium hat er eine Zeit lang als Lexikograf gearbeitet für das Oxford English Dictionary, also sozusagen fürs Wörterbuch. Es ist wirklich so, wie bereitet man sich langsam auf die Literatur vor, ne? Ja. Erstmal so kulturwissenschaftliche Sachen studieren, dann
fürs Wörterbuch arbeiten, was für ein krasses.
Die Mutter macht Französischunterricht und ja. So, ja. Er war auch irgendwie, stand auch da, dass er seine Studien alle so mit Sondernoten abgeschlossen hat und sowas, ne? Also schon bildungsbegeistert, sagen wir mal so. 1977 beginnt er als Kulturjournalist zu arbeiten, schreibt viel über Literatur, unter anderem auch eine Gemeinsamkeit mit Orwell irgendwie, ne, dieses die Kritiken schreiben, sage ich mal. Barnes war dann auch Fernsehkritiker, das hat Orwell nicht gemacht. Zu dessen Zeiten war auch Fernsehen noch nicht so das Ding, was es dann bei Barnes wurde in der Zeit. Barnes hat unter anderem für so Zeitungen und Zeitschriften geschrieben, wie den New Statesman, New Review und den Observer, also so ein bisschen eher im, würde ich sagen, linksliberalen Bereich, auch im Kulturbereich einfach so eine Zeitung, in denen auch mal ein Essay erscheint oder auch mal ein längeres Stück, wo etwas eingeordnet wird oder so Hintergrundberichte, ne? So können wir es vielleicht zusammenfassen. 1980, also 3 Jahre quasi nach seiner journalistischen Karrierebeginn, hat er Metroland veröffentlicht. Das war sein erster Roman über die Freundschaft zweier junger Männer und da sind viele Themen von Barnes, so dieses Spielerische, aber auch schon so Frankreich-Bezüge und so weiter drin.
Ist das was ihn auszeichnet? Weil ich sag's dir jetzt einmal und dann nie wieder, aber ich habe noch nie was von Julian Barnes gelesen, aber ich kenne so viele Leute in meinem engeren Umfeld, die so unglaubliche Julian Barnes-Fans sind und ich würde dieses Phänomen so gerne verstehen.
Da kommen wir noch zu. Ich würde da jetzt gleich einen kleinen Sprung weitermachen und dann da auch ein bisschen drauf eingehen. 1984, 4 Jahre nach seinem Debüt, erscheint schon sein 3. Roman, was ich irgendwie auch ziemlich beachtlich fand, sozusagen, als er dann einmal losgelegt hat, ging es schnell. Der 3. Roman hieß Flauberts Papagei und der hat Barnes den internationalen Durchbruch gebracht, dieser Roman. Ich habe tatsächlich mein Referat zu dem Buch gemacht und letztlich ist da drin schon alles, was Barnes ausmacht, nämlich Spiel mit den literarischen Formen und das ist aber nicht so, also es wird ja überall, wenn irgendjemand mit literarischen Formen spielt in der Moderne, wird immer postmodern draufgeklebt sozusagen, so nach dem Motto, ja, die wollen dann gar nicht mehr erzählen, die wollen alles so und das führt aber dazu, musste daran denken, weil als Paul Auster gestorben ist, hat ja Siri Hüstvedt sich beschwert, dass die Kritiker so sich so einfach machen und dann immer postmodern draufkleben und dass das in seiner Wahrnehmung aber überhaupt nicht so war und in ihrer Wahrnehmung sozusagen auch nicht so war. Das heißt, dieser Stempel verwischt so viel. Deswegen, weil er so ein Gefühl gibt von, ja, diese Erzähler, die haben so viel Theorie im Kopf und die trauen quasi der klassischen Geschichte nicht mehr und deswegen machen die alles anders und so weiter und alles ist immer Meta und das würde ja so ein bisschen den Eindruck erwecken, als ob das eher so ein rein intellektueller Autor ist, der sozusagen nur so mit so Spielereien glänzt. Und bei Barnes ist es aber eher so, der spielt halt mit der Form, um die Geschichte bestmöglich irgendwie zu erzählen. Und es ist aber immer ein sehr leichtes Spiel. Also es macht total Spaß, ne? Es geht dann so, er hat zum Beispiel in diesem Flauberts Papagei total viele Listen und dann erzählt er Flauberts Leben und dann erzählt er es nochmal anders. Und
ja,
dann
ich
erzählt
kenne
er, also,
das
ne,
nämlich.
So dieses,
das ist ganz
genau.
Bekannt auch, glaube ich, ein ganz bekanntes Beispiel, was oft in so Seminaren benutzt wird, ne? Wenn es so darum geht, wie erzähle ich ein Leben.
Genau.
Und dann wird quasi anhand von Fakten das Leben einmal so erzählt und einmal so erzählt.
Dann gibt es eine Figur, die reist irgendwie nach Frankreich und will irgendwas über Flaubert forschen.
Ja.
Dann gibt es irgendwie Gegenstände aus Flauberts Leben, die erzählt werden. Also es ist so eine ganz krude Mischung. Es gibt viel Humor da drin. Und was man auch findet, neben dieser Leichtigkeit im Erzählen und der Auseinandersetzung sozusagen, der formalen Auseinandersetzung auch mit der Geschichte, die erzählt werden soll, findet man da eben auch einfach sehr, sehr viel tief empfundene Liebe und Begeisterung für die französische Kultur. Und das ist was Barnes auf jeden Fall extrem auszeichnet. Er ist ein Autor, in dem sich quasi Großbritannien und Frankreich vereinen. Also
und
wirklich
damit
krass,
ist er doch der Autor für dich.
Genau, damit ist er unter anderem der Autor für mich. Seitdem, also seit Flauberts Papagei, sind nochmal unzählige Barnes-Bücher erschienen. Er hat Romane geschrieben, Kurzgeschichten, Essays. Es gibt auch Gesprächsbände mit ihm. Und gerade bei den Essays, also man sollte quasi auch nicht unterschätzen, wie viel Kunstkritik er auch geschrieben hat. Mhm. Es gab auch ein Band mal Kunstszenen, der auch sehr gut ist, wo er sich natürlich fast ausschließlich mit französischer Malerei beschäftigt. Also auch da sozusagen seine Leidenschaft für Frankreich einfach treu bleibt. Auf seiner Website wollte ich die Biografie von ihm lesen und dann gab es aber nur einen ellenlangen Absatz mit Preisen. Also die betreibt er nicht selber, muss man dazu sagen. Ne? Die wird vom Verlag betrieben. Und es ist einfach so, das, was bei anderen die Biografie wäre, ist bei mir einfach nur Preise direkt zueinandergereiht mit Komma, weißt du. Ich will da nur erwähnen, weil ich finde, diese Preise, die zeigen, das würde ich vielleicht gerne noch kurz sagen, die gehen durch ganz Europa. Frankreich, Deutschland, der hat den Siegfried-Lenz-Preis gewonnen und so weiter. Und ich finde, sowas zeigt ja immer, dass ein Autor sehr quasi verwurzelt und anerkannt ist in der europäischen Literaturwelt. Ne? Wenn er all diese wichtigen Preise in den verschiedenen Ländern mal gewonnen hat. So, das zeigt das einfach für mich. Ich glaube, zwei würde ich gerne aber herausheben. 2011 gewann er für das Ende einer Geschichte den Man Booker-Preis, den wichtigsten britischen und eigentlich auch einen der vielleicht den wichtigsten englischsprachigen. Der hieß damals noch Man Booker, jetzt Booker. Nur falls es Verwirrung gibt. Ja. Ne? Nicht, dass man denkt, so, da gibt es noch so einen kleinen Nebenpreis. Und er ist Mitglied inzwischen in der französischen Ehrenlegion für seine Verdienste um die französische Kultur im Ausland und seine Begeisterung für Frankreich. Ja, die Franzosen haben das drauf, ne? Also Patti Smith ist da ja auch Mitglied und die haben das irgendwie drauf, dass wenn, also diese Ehrenlegion, da gibt es ja so eine Nadel, die du dann angesteckt kriegst, und es wird auch mit relativ viel Pomp gemacht. Und irgendwie binden sie sozusagen dadurch die Leute, die begeistert für Frankreich sind, so ein bisschen so in ihre Kultur ein.
Ja, und
du?
Wie schlau auch, dass sie das nicht so rein auf Leute aus Frankreich begrenzen, was einen nationalistischen Touch hätte. Und genau. Was ich ja ehrlich gesagt so ein bisschen erwarte, ist ja noch das Sir Julian Patrick Barnes. Meinst du, er wird irgendwann noch zum Ritter geschlagen?
Na, ich weiß es nicht. Könnte natürlich sein, weil die neue Queen Camilla, also die Ehefrau von Charles, da habe ich jetzt neulich einen Artikel gelesen, dass die extremst belesen sein soll. Die hat ja einen eigenen Buchclub und alle sagen quasi, an der geht nichts vorbei, weil die irgendwie alles in sich reinfrisst. Also wer weiß, ne? Mhm. Aber ich glaube, da hat er sich so seine Ecke gesucht und hat vor sich hingearbeitet, so still. Ich glaube, Schriftsteller müssen dann schon eigentlich ein bisschen, wenn sie das schaffen wollen, müssen sie eigentlich ständig ins Radio und ins Fernsehen und irgendwie aktiv sein. Und weißt du, was ich meine? Um genug Aufmerksamkeit für sich zu kriegen. Haben es dann Schauspieler doch oft ein bisschen leichter sozusagen oder Schauspielerinnen. Aber zu seinen großen Erfolgen gehören eben Bücher wie Die Geschichte der Welt in 10,5 Kapiteln. Dürfte dir vielleicht auch zumindest der Titel was sagen. Der Essayband Nichts, was man fürchten müsste, wo er über den Tod seiner Frau schreibt. Wirklich ein sehr, sehr gutes Buch, einfach auch über den Tod. Und in den letzten Jahren war ein Buch, was für große Aufmerksamkeit gesorgt hat, Die einzige Geschichte. Das erzählt so eine Liebesgeschichte zwischen einer älteren Frau, die Alkoholikerin ist, und einem jüngeren Mann und ist wirklich auch extrem gut geschrieben. Lynn, ich habe festgestellt tatsächlich, du hast es schon so ein bisschen angeteasert, aber das Ding bei Julian Barnes ist irgendwie, dass der sich so in mein Leben reingemogelt hat. Er gehört eigentlich nicht zu den Schriftstellern, wo das immer schon klar war, weißt du? Es gibt so ein paar, die man irgendwie schon so seit der Jugend irgendwie hat, ne? Ich würde jetzt mal bei dir, Frankenstein, vermuten, dass das ja schon relativ lang so ist. Ja. Und dann weiß man, okay, diese Leute, die hat man irgendwie immer. Bei Barnes war es irgendwie so, er hat interessanterweise die Geschichte der Welt in 10,5 Kapiteln, das lag immer bei meinen Eltern rum. So, ich habe so eine krasse Erinnerung an dieses Buch, wie das da rumlag und auch immer liegen blieb, sozusagen immer neben dem Bett, immer sozusagen so kurz vorm, es wird mal gelesen, und ich habe auch immer mal reingeblättert, aber es dann nie gelesen. Und das ist sozusagen die erste Erinnerung. Dann kam dieses am Institut, dieses Referat über Flauberts Papagei mit diesen Spielereien und sowas, das war die zweite. Da kam schon so ein bisschen dieses Frankreich. Und dann, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, haben wir für den Kreuzer, ich glaube zum 75. Geburtstag oder so von Barnes war das damals, haben wir so ein Benjamin Heine, der jetzt Chefredakteur ist, und ich haben so einen Artikel zusammengeschrieben, wo wir nochmal wirklich versucht haben, einiges von Barnes zu lesen und dann so einen Überblick zu machen über ihn und so. Und da war ich sozusagen voll dann drin. Und natürlich habe ich ihn dann so, dann habe ich ihn einfach nochmal auf eine ganz neue Weise quasi schätzen gelernt für Interessensgebiete, die sich extrem mit meinen überschneiden, so ja. Frankreich, Großbritannien, aber eben auch für diese Art, Geschichten immer zu erzählen mit sehr, also auf so eine sehr leichte, spielerische Weise. Trotzdem spürt man extremst viel Wissen dahinter. Also ne, du lernst wirklich was, wenn du diese Bücher liest, im ganz positiven Sinne. In dem Sinne, dass jemand so viel Begeisterung für was hat, dass du dich von der Begeisterung quasi anstecken lassen musst. Ja. Du kannst gar nicht anders. Du kannst auch sagen, ich interessiere mich nicht für Frankreich, aber du kannst wahrscheinlich nicht Julian Barnes lesen und danach dich nicht dafür interessieren oder zumindest die Begeisterung nachvollziehen können, die andere für Frankreich haben. Genau, und mit das heißt aber, ich bin mit großen Erwartungen dieses Buch angegangen, mit einem Abschiede, wenn es dann heißt, oh, jetzt schreibt er sein letztes und kündigt es auch noch an, dass es sein letztes ist und so, ne? Sagen wir mal so, die Schwelle oder der Druck dann für dieses Buch ist ja schon relativ hoch.
Ja, das stimmt.
Und um es gleich vorwegzunehmen, sozusagen, wie ist dieses Buch zu verstehen? Es ist ein Abschiedsgespräch, das ein Autor mit seinen Lesern führt. Mhm. Und so ist es auch sozusagen, so wird es auch erwähnt. Barnes schreibt an einer Stelle über das Leser-Autor-Verhältnis oder Leserin-Autorin. Stattdessen sehe ich Schriftsteller und Leser lieber in einem Straßencafé sitzen. Das Wetter ist warm und wir haben ein kühles Getränk vor uns. Seite an Seite schauen wir hinaus auf die vielen und vielfältigen Erscheinungsformen des Lebens, die an uns vorüberziehen. Wir beobachten und sinnieren. Und er beschreibt dann, er führt dann weiter vor, wie er sich dann immer so vorstellt, dass der Autor quasi dem Leser dann immer mal wieder so einen kleinen Schubs gibt und sagt, hast du die Frau da hinten gesehen? Und guck mal, das ist doch eigentlich auch ganz interessant. Und der Leser dann so zurück. Also so ein sehr intimes Verhältnis, was er irgendwie aufmacht zwischen Autoren und Lesern, eine gewisse Vertrautheit, die sich einstellt. Und er nutzt dieses Buch wirklich, um immer wieder auch die Lesenden anzusprechen, auf so eine sehr angenehme Weise sozusagen, um sich zu verabschieden, um nochmal über einige Dinge zu reden. Und das hat dazu geführt, dass dieses Buch extrem intim ist. Also anders kann ich das irgendwie nicht beschreiben. Ne? Du hast das Gefühl, da lädt dich jemand wirklich sehr zu sich ein quasi, auch nochmal viel mehr als in den anderen Büchern. Und die waren auch schon extrem persönlich teilweise, eben unter anderem der Essay über den Tod seiner Frau oder so. Aber hier ist es wirklich so, dass es nicht nur, also den Schritt, dass er von seinem Leben erzählt, den ist er schon gegangen. Also, dass er auch autobiografisch erzählt. Jetzt geht er den Schritt zu sagen, quasi, komm noch rein. Also, weißt du, ich rede jetzt direkt mit dir und erzähl dir nicht sozusagen nur, was ich mir so gedacht habe. Aber wovon erzählt Barnes hier? Ich will so ein bisschen die Themen streifen, aber ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen dabei. Einerseits erzählt er von seiner Blutkrebserkrankung. Das ist wurde auch schon in der Werbung und so für das Buch ja, deutlich gemacht, weil es gibt ja auch einen Grund, warum er denkt, vielleicht ist das mein letztes Buch oder warum er sagt, das war es jetzt so für mich. Ne? Da wurde das schon so ein bisschen miterzählt, wobei es so ist, das ist wohl eine Krebsform, die nicht heilbar ist, aber an der er vermutlich auch nicht sterben wird, sondern er wird dann an irgendwas anderem sterben und dann ist halt der Krebs sozusagen auch tot. Ne? Das heißt, es gibt ja so Krebsformen, die sind dann einfach im Alter, die kommen dann und dann kannst du aber mit denen auch noch weiterleben, weißt du?
Und dann
dadurch,
du
dass du eh nicht mehr so viele Jahre hast, genau.
Dann hast du halt irgendwann eine
Atemwegserkrankung
und dann wird es halt eine Lungenentzündung. Ich weiß genau, das sind diese Krankheiten, wo man jetzt nichts Festes weiß, aber wo einfach klar ist, ich muss jetzt, also gerade für Leute, die eben sagen, und Julian Barnes scheint mir, wenn du so darüber redest, hier jemand zu sein, der die Dinge in der Hand behält, dann scheint mir eben das auch so eine ganz schlüssige Art und Weise des Umgangs damit zu sagen, ich will nicht mit so einer Erwartungshaltung weitermachen, sondern ich will ganz klar kommunizieren, was Phase ist. Gerade wenn du sagst, er spricht auch die LeserInnen direkt an und er hat vielleicht auch über die Jahre ein sehr intimes Verhältnis zu vielen aufgebaut, die seine Bücher regelmäßig lesen, dann stelle ich mir das auch unangenehm vor, wenn Leute dann immer wieder so auch, jetzt nicht mal direkt ihm gegenüber, sondern einfach so in der Welt so die ganze Zeit darüber spekulieren, ob noch ein Buch kommt und so.
Ja. Genau. Du triffst einen guten Punkt. Ich komme auch nochmal drauf zurück. Also er beschreibt quasi seinen Umgang einfach mit dem, wie er dann beim Arzt ist und so weiter. Ein anderer Punkt ist, dass er über Erinnerung viel schreibt. Das macht irgendwie sehr viel Sinn, macht aber auch im Kontext von seinem Werk sehr viel Sinn. Also er hat sich immer auch schon viel mit diesen Fragen, sind ja eh so Fragen, die viele Autoren, Autorinnen beschäftigen, so wie zuverlässig ist Erinnerung, weil das einfach auch beim Erzählen von Geschichten ja nicht unwichtig ist sozusagen. Ne? Also was können wir trauen, damit kann man auch spielen, wenn es um Figuren geht. Und er hängt das sozusagen so ein bisschen einerseits daran auf, dass er sich mit dem Gehirn beschäftigt, also so auf so einer wissenschaftlichen Ebene quasi guckt, was wissen wir über das Gehirn, und dann an dieser berühmten Szene bei Marcel Proust mit der Madeleine. Willst du da, weißt du zufällig, worauf ich anspiele?
Ja, ich weiß zumindest, dass ich es wissen müsste.
Also
und
ich,
das klingelt
ich
auch ganz irgendwo, aber meine Erinnerung ist, zum Stichwort hier, sehr unzuverlässig. Aber du wirst es jetzt, also warte mal, da gibt's doch... Du musst mir, aber das Gebäck ist doch auch danach benannt, oder? War es umgekehrt?
Nee, das Gebäck heißt Madeleine. Und, der Erzähler auf der Suche nach der verlorenen Zeit ist so ein bisschen verschlossen, hat keinen Zugang zu seiner Kindheit quasi. Ja. Und dann riecht er an diesem Gebäck.
Ja.
Und so durch diesen Geruch kommt eigentlich seine ganze Kindheit zu ihm zurück. Ja. Und das spielt dann im Roman eine Riesenrolle, die ganzen Kindheitserinnerungen und so. Aber die kommen durch diesen Schlüsselmoment.
Mhm.
Und das ist tatsächlich was sowohl... Also was in extremst vielen Kontexten zitiert wird, dieses Bild sozusagen, dass man
das
irgendwas hat und dann kommt man,
dieser
Madeleine-Moment. Und Barnes schreibt dann darüber im Kontext mit Erinnerungen und macht sich aber auch so ein bisschen drüber lustig oder sagt zumindest an irgendeiner Stelle, sagt er im Buch, also Sie merken, ich zitiere hier sehr viel Proust, aber Sie merken auch, ich zitiere ihn sehr viel, um ihm zu widersprechen, weil ich habe irgendwie nicht an irgendwas gerochen und alles kommt zu mir zurück, ne? Und ich habe so das Gefühl, so ganz so funktioniert es vielleicht nicht.
Ey, das ist aber sowieso so eine lustige Sache, weil man kennt dieses Phänomen des Geruchs, der Geruchserinnerung.
Na klar.
Aber ich finde, dass er das so authentisch und ehrlich kommuniziert, weil ich kenne das auch, dass ich durch die Stadt laufe und ich rieche was und ich denke, ich müsste mich jetzt eigentlich an was erinnern, weil
aber
das löst
nicht,
emotional
genau.
was
ja,
in
ja,
mir
ja.
aus, aber
ja,
ich komme
ja.
nicht drauf.
Ja, ja, genau. Das beschreibt er eben auch und fragt sich quasi immer wieder, wie zuverlässig die Erinnerung ist. Und da fand ich auch ganz schön, dass er zum Beispiel das auch formal macht. Er beschreibt zum Beispiel seinen ersten Moment im Krankenhaus, als diese Diagnose ihm gestellt wird mit dem Blutkrebs. Und dann beschreibt er sie. Dann beschreibt er sie nochmal mithilfe seiner Notizen, die er hat, weil er führt immer ein Notizbuch, sagt er.
Mhm.
Und dann beschreibt er sie nochmal mithilfe seines Tagebuchs, was er auch immer führt.
Ja.
Und dann merkst du halt, wie diese Geschichte immer so ein bisschen variiert, weißt du? Also es ist auch quasi ein Buch darüber, übers Erzählen und über die Fallstricke des Erzählens und so, wo er nochmal ein bisschen was vorführt. Und dazu passt auch, dass er eine letzte Geschichte den Lesenden erzählt, nämlich von seinen Freunden Jean und Stephen, die Barnes in der College-Zeit getrennt voneinander kennengelernt hat in Oxford. Dann hat er sie zusammengebracht, dann waren sie zusammen, haben sich getrennt und dann passiert das Leben, die alle verlieren sich so ein bisschen aus den Augen und im Alter bringt er sie wieder zusammen, nimmt wieder Kontakt mit denen auf und bringt sie nochmal zusammen. Die werden dann wieder ein Paar und versuchen es nochmal, nachdem sozusagen ein ganzes Leben dazwischen liegt.
Ja.
Und er erzählt das quasi, wie er da selber da versucht immer zu verkuppeln und auch seine eigenen Gefühle dazu und nimmt quasi diese reale Geschichte. Er hat ihnen auch beiden versprochen, nie über sie zu schreiben und es dann trotzdem gemacht. Wir erfahren dann auch, warum. Und es ist auch so lustig, weil das ist irgendwie auch so eine total schöne Beziehung, weißt du? Die kennen sich halt aus ihrer College-Zeit und als sie dann wieder anfangen, miteinander rumzuhängen, sind die halt alle schon total viel älter, haben teilweise schon ihre Partner verloren, haben riesige Familien oder so, ne? Und dann hängen die wieder rum und gucken zusammen Fernsehen mit dem Hund an der Ecke und der beschreibt dann so echt herrliche Szenen, aber ich will, wie gesagt, da nicht zu sehr reingehen, um das nicht vorwegzunehmen. Ein Thema, was auch natürlich in diesem Buch Abschiede eine Rolle spielt, ist Verlust. Also ne, es geht nochmal um seine Frau. Wie gesagt, darüber hat er schon geschrieben. Er erwähnt es aber nochmal, wie das war für ihn, als sie gestorben ist und wie er jetzt auch danach quasi damit umgegangen ist. Es sterben aber auch zum Beispiel, es stirbt auch ein Hund in diesem Buch. Es sterben auch viele Freunde. Also manchmal ist es so, dass er quasi beschreibt, dass er sagt, okay, das und das habe ich jetzt aufgeschrieben, nachdem ich gerade von der Beerdigung zurück bin, weil die und die Freundin ist gestorben oder sowas, ne? Und dann folgt noch meine Erinnerung. Also einfach auch so ein bisschen Abdruck, denke ich, der Lebenszeit, in der er sich gerade halt befindet, ne? In dem hohen Alter. Es gibt auch eine andere Szene, da denkt er nochmal an seine College-Zeit und denkt halt darüber nach, dass es fast niemanden mehr gibt einfach, ne? Und auch auch in London, in dieser literarischen Welt, in der er sich bewegt, dass da eigentlich auch die meisten jetzt tot sind. Also so, er erwähnt dann zum Beispiel Martin Amis und solche Schriftsteller, die halt ungefähr mit ihm ihre Karrieren gestartet haben. Ne? Und dann hat man sich eine ganze Weile lang begleitet ja auch irgendwie und sich gegenseitig, die haben sich dann natürlich auch untereinander gekannt und so. Und jetzt ist er halt quasi einer von den Alten, die noch da sind.
Ich bin so extrem dankbar, wenn Leute in so einem Alter von sowas berichten, weil wir alle wissen, dass jeder Mensch auf dieser Welt auf genau diese Phase des Lebens einfach zusteuert.
Ja.
Und gleichzeitig scheint mir aber das auch immer so eine Situation, die so unfassbar ist. Also wenn man so merkt,
total,
man ist jetzt einfach alt und dann fangen die Leute an zu sterben.
Und man verliert die alle um sich
man
rum.
Man verliert
ja,
die, man wird, voll. Also und natürlich rücken neue Leute nach, es werden Kinder geboren, auch, ne, so, also es ist ja alles ein Kreislauf, aber trotzdem ist, glaube ich, das emotional nicht zu unterschätzen, was das ausmacht und ich merke immer richtig, dass ich jetzt, wo euch, also du kennst das, wenn man selber ein Kind bekommt, rückt man ja auch so eins weiter in der Generationenfolge und merkt nochmal kurz deutlicher, dass was sowieso passiert, auch wenn man keine Kinder hat oder so, dass man eben sich auf diesen, auf dieses Alter zubewegt. Und da ist ja natürlich Literatur auch irgendwie so das beste Trostpflaster zu sagen, okay, auch wenn ich vielleicht sage, ich will es jetzt nicht lesen oder so, aber wenn ich dann mal in einem gewissen Alter bin, dann weiß ich, auf welche Bücher ich zurückkomme.
Es gibt diese
für
Bücher,
gewisse
ja,
Lebenslagen
total.
Sozusagen.
Und auch eine Mitteilung auch für die jüngeren Generationen sozusagen, dass man da vielleicht nochmal was an Empathie oder Einfühlsamkeit hinzugewinnt. Weil ich meine, wir sehen ja alle ältere Leute, die auf der Straße laufen und die oft auch sehr alleine sozusagen für sich sind. Und wir sind alle schlechter drin, oder viele, würde ich sagen, sind schlechter drin, ihre Leben mit ihrem ganzen Vollgepackten mal kurz zu öffnen und zu sagen, okay, kann ich da irgendwie helfen? Gibt es da irgendwie was, wo ich mal ein bisschen Zeit mit verbringen kann oder so? Ne? Und für diese Einsamkeit macht das dann ja irgendwie auch, und er ist dann noch in einer privilegierten Lage, aber macht das ja auch, sensibilisiert das auch. Er selbst schreibt über den Tod und das ist auch ein weiteres Thema, was Barnes Werk immer schon durchzogen hat. Also du siehst, der ist wirklich in diesem Buch, hat er alles nochmal reingepackt. Als ich anfing, ernsthaft über den Tod nachzudenken, fand ich ein Bild dafür. Nicht als etwas, was uns erwartet, eine Endstation am Ende einer Reise, eine Ankunft, nach der es keinen Abschied mehr gibt. Nein, ich dachte ihn mir als ständig präsent auf einem Gleis, das parallel neben meinem Leben herläuft. Und jeden Moment kann er an irgendeiner Weiche unvermittelt abbiegen, mir über den Weg fahren und mich vernichten. Und dieses sozusagen ständige Todesbewusstsein ist einfach was Barnes Werk schon auch durchzieht. Also sozusagen, da gibt es auch immer mal Figuren, die es doch sehr jäh aus dem Leben reißt oder wo eine Handlung sich sehr sozusagen abrupt in was ziemlich Schlimmes entwickelt irgendwie. Ohne dass man jetzt so das Gefühl hat, es geht um den Schock oder um den Horror, sondern genau um dieses existenzielle Lebensgefühl, dass wir es halt nie wissen können, so was mit unserem Leben passiert. Ne?
Ja.
Genau, ich hatte schon gesagt, dass es auch ums Erzählen geht und das Buch ist unterteilt in 5 Kapitel, die Barnes irgendwie dabei helfen, die Dichte an Themen gut zu verteilen. Also ich habe jetzt viele Themen erwähnt und auch viele sozusagen nochmal so Metasachen wie Erzählen, Leseransprache und so. Ey, das Buch liest sich einfach null, als ob das jetzt irgendwie zu voll wäre oder als ob er jetzt nochmal alles reinhauen wollte oder so. Das ist in einem Fluss und in einer Art geschrieben, dass du das Gefühl hast, es ist alles ganz leicht. Also so ein Buch kann man ganz leicht schreiben, obwohl du halt einfach so an jeder Stelle merkst, wie er zum Beispiel einen Satz zitiert und den dann irgendwie 40 Seiten später nochmal aufgreift und der dann genau an der richtigen Stelle nochmal die Nuance mehr kriegt oder sowas. Ne? Also es ist ein extrem klug und feinsinnig komponiertes Buch und mich hat das so ein bisschen erinnert, kennst du diese Werbung manchmal für so teure Stifte? Dann werden die so, pass auf, die werden dann so, da gibt es so eine Werbung, dass so eine Hand, die dann hält und in der Mitte und dann sieht man, wie perfekt die ausbalanciert sozusagen sind, weil die liegen dann so, wenn man die so ein bisschen hin und her macht, dann liegen die so perfekt sozusagen in der Dings. Und so, daran hat mich einfach dieses Buch erinnert, weil es ist alles drin. Und gleichzeitig ist es einfach perfekt ausbalanciert. Das ist das perfekt ausbalancierte Buch.
Ich finde es total schön, dass das Fazit ist, dass dieses Buch sich liest, wie sich ein teurer Stift anfühlt.
Wie so ein teurer Stift zwischen den Fingern. Genau, also nochmal zur Frage, warum hört Barnes auf? Du hattest das vorhin schon angeschnitten und hast damit auch sicherlich recht. Also man merkt an diesem Buch, dass er noch auf der Höhe ist, dass er dieses Buch noch schreiben konnte quasi. Also literarisch, qualitativ ist das einfach noch, gehört das mit zu dem, was er kann. Und für mich auch mit zu seinen berührendsten Büchern, gerade weil es so offen und so ehrlich ist. Und er schreibt aber selber auch nochmal dazu. Was mich betrifft, ich bin jetzt 78. ist er jetzt nicht mehr, er wird jetzt 80. Und dies ist definitiv mein letztes Buch, mein offizieller Abgesang, mein letztes Gespräch mit Ihnen. Dass ich mein letztes Buch in aller Ruhe zu Ende schreibe und dann verstumme, hat zumindest eine nützliche Folge. Es bedeutet, dass man nicht mitten im Schreiben, wie Brian Moore fürchtete, unterbrochen wird. So spricht man dem Tod eine Handlungsmacht ab. Wenn auch zugegeben in sehr bescheidenem Maße. Und ich bin sehr froh, dass wir mit diesem Buch ins neue Jahr starten, ins neue Podcast-Jahr. Denn für mich ist es irgendwie so, also wenn es einen Zauber in der Literatur gibt, es gibt ja manchmal so dieses, es gibt ja dieses abgegriffene, abgetroschene Bild vom so den Zauber, den die Literatur hat. Ja. Wenn es einen gibt, dann ist es in solchen Büchern. Diese Bücher, die dich einfach so komplett durchdringen, wo du in diese Welt reinkommst, die was mit deinem Gehirn machen, die irgendwie dich so, wo du das Gefühl hast, ich verliere jetzt alles, was gerade in meinem Alltag sonst so ist und ich lasse mich komplett darauf ein und ich weiß gar nicht genau, wie es gemacht ist. Natürlich sind es irgendwie Themen, die mich interessieren oder so, aber ich habe auch so viele Bücher im letzten Jahr gelesen über Themen, die mich interessieren, wo ich auch gedacht habe, ja, das ist total gut, das Buch jetzt zu lesen und wo ich aber diesen Effekt nicht hatte. Ne? Mhm. Aber dieser Effekt, wenn ein Buch einen wirklich berührt, und insofern haben wir die Messlatte zumindest, was mich angeht, schon extrem hochgelegt Anfang dieses Jahres und das wird jetzt für mich so ein bisschen, ehrlich gesagt, der Maßstab für viele andere Bücher, die folgen. Das heißt, es kann nur ein gutes Jahr werden oder eins, wo man die ganze Zeit so schimpft und sagt, oh.
Ist vielleicht auch unterhaltsam für alle, die zuhören, wenn wir mal ein bisschen was zu schimpfen haben.
Genau, aber ja, eine unbedingte Empfehlung, das Buch einfach zu lesen.
Ja, und
sich mit Barnes Werk vielleicht generell auch mal zu beschäftigen.
Ich danke dir auch, ja, unbedingt. Du hast mich ertappt, aber ich muss dir das Buch jetzt auch gleich abnehmen.
Ich gebe es dir gleich mit.
Ja, und dann werde ich das mir auf jeden Fall anschauen. Und danke für diesen auch sehr persönlichen Einblick in die Lektüre. Ich finde, das war ein sehr schöner Auftakt, mich einerseits mit Julian Barnes zu beschäftigen, aber es war auch ein sehr schöner Abschied.
Was vom Tage übrig blieb.
Josef, ich freue mich extrem, dass wir jetzt an jemanden erinnern, zu dem ich gerade ganz, ganz viele Parallelen festgestellt habe. Also Parallelen zwischen Susan Sontag, an die wir jetzt erinnern, und Julian Barnes, über den wir gerade eben gesprochen haben. Insofern, als dass ich das Gefühl habe, dass die beiden so einen ähnlichen Zugriff auf die Welt haben, also so extrem interessiert sind an Dingen, sich so universell mit allem Möglichen beschäftigen, und das werden wir hier gleich auch sehen. Aber wir steigen natürlich ein mit dieser wunderbaren Anekdote, dass Susan Sontag mal Thomas Mann begegnet ist, als der im Exil in Amerika gewesen war. Da war sie so um die 16 und ist mit zwei Kommilitonen einfach zu seinem Haus gefahren. Die hatten einen Termin auch. Und sie hat sich extrem auf Thomas Mann gefreut, den sie total bewundert. Und dann war es eine sehr enttäuschende Begegnung. Thomas Mann war ziemlich einsilbig und es war so gar kein ambitioniertes Gespräch. Und ich liebe solche kleinen Anekdoten, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass Thomas Mann überhaupt nicht geahnt hat, wen er da vor sich hat. Weil Susan Sontag war ja zwar schon eine Ausnahme-Studentin zu der Zeit, die auch sehr früh angefangen hat zu studieren, aber ja noch im Werden. Und dann hat sie ein unheimliches Renommee bekommen und darüber wollen wir heute sprechen. Susan Sontag ist Anfang des Jahres 1933 in New York geboren worden und wuchs die ersten paar Jahre bei Verwandten auf, weil ihre Eltern, das waren jüdisch-europäische Pelzhändler, die waren viel in China und haben dort auch gelebt. Und 1938 ist der Vater an Tuberkulose gestorben und die Mutter kam zurück nach Amerika. Und dann haben sie ein Haus in Florida bezogen und dort auch gelebt zusammen. Sie lernt wohl ungewöhnlich früh lesen und schreiben. Allerdings gibt es so ganz unterschiedliche Selbstauskünfte darüber, wann das gewesen ist. Und je älter Susan Sontag geworden ist, desto früher hat sie quasi lesen und schreiben gelernt. Also man merkt auch so eine
irgendwann
Selbst.
So, ich kam aus der raus und dann habe ich eigentlich erst mal ein Buch gelesen.
Genau. Und ich finde das immer so schön, weil da klopft die Inszenierung so an. Je älter man wird, desto mehr hat man das Gefühl, jetzt muss man noch mal richtig was aus sich machen. Sie hat dann mit 12 bereits den Nachnamen ihres Stiefvaters, nämlich Sontag, übernommen. Und das fand ich auch wieder so einen Fakt am Rande, der irgendwie so viel über das Leben von Susan Sontag erzählt. Denn sie wollte damit den antisemitischen Anfeindungen entgehen, die oft aufgrund ihres jüdischen Nachnamens auf sie eingeprasselt sind. Rosenblatt hieß sie nämlich vorher. Und in der Highschool hat sie dann begonnen, Filmkritiken zu schreiben und machte dann bereits mit 16 Jahren ihren Abschluss und ging an die Universität. Hier sind wir jetzt zeitlich wieder Ende der 40er Jahre, als sie auch Thomas Mann begegnet ist. Sie war viel in Europa unterwegs, auch in Südamerika später, und sie hat eine große Liebe zu Frankreich entwickelt, eben genauso wie Julian Barnes, und hat auch zum Beispiel Sartre kennengelernt. Sie war gut mit Paul Auster befreundet. Und ich kenne sie ja vor allem als Denkerin, als Essayistin und Kulturkritikerin. Eine Lebenseinstellung, für die sie ja irgendwie prädestiniert war mit ihrem Studium der Literaturwissenschaft, der Philosophie, der Theologie. Und die ist dann in den 60er Jahren mit ihren berühmten Essays eben auch erfolgreich und bekannt geworden. Und du kennst ja auch einige Essays von ihr.
Unbedingt, weil sie viel über Szenen auch geschrieben hat und über Fotografie, ne? Und
genau.
Das so Felder sind, die mich sehr beschäftigen. Kennst du den Essay Against Interpretation?
Ja.
Also gegen, ja, das finde ich zum Beispiel war so ein Essay, den haben wir in Germanistik gelesen. Und das war so ein Essay, der hat einfach Spaß gemacht.
Mhm.
Also sie konnte auch sehr polemisch auf eine sehr gute Weise zuspitzen. An einer Stelle sagt sie in diesem Essay, wo sie sagt, also da geht es so ein bisschen darum, dass sich die Interpretationen der Kunst manchmal in sich selber verlieren und dann es gar nicht mehr um die Kunst geht und um die Wirkung der Kunst, sondern nur noch irgendwie darum, dass man noch wen zitiert und nochmal wen anders, der dann auch nochmal was dazu gedacht hat.
Ja.
Und dann sagt sie irgendwie an einer Stelle, es braucht eine Erotik der Kunst. Und das ist irgendwie so, das passt eben irgendwie auch zu ihr. Also sie konnte das wirklich auch auf Dinge runterbrechen oder Lust machen, sich mit Theorie auch zu beschäftigen, ne?
Ja.
Und nicht so nur in so einem akademischen Rahmen einfach zu überzeugen und dann sagen die Kollegen alle, ja, also wunderbarer Essay, also da ist alles drin.
Ja, ich finde, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil das sehe ich nämlich auch oft, dass Leute viel lesen, die Auseinandersetzung besteht dann darin, dass man sich die schönsten Zitate rausschreibt und überhaupt kein persönliches Verhältnis zu dem entwickelt, was da steht und vor allem auch keine eigenen Gedanken entwickelt. Und ja, man muss das natürlich nicht machen beim Lesen, aber ich finde, das ist der weitaus spannendere Zugriff, was ja auch den persönlichen Essay so spannend macht. Und auch da schlagen wir wieder den Bogen zu Susan Sontag, die ja einfach eine brillante Essayistin gewesen ist. Und ich wollte aber nochmal explizit ihre Romane auch hervorheben, weil ich finde, die stehen da manchmal so ein bisschen dann im Schatten dieses Werks.
Das war ihr auch so wichtig, ne? Also
richtig.
Sie hat diese Romane wirklich, es gibt im Tagebuch immer wieder so Auseinandersetzungen, wo sie auch schreibt so quasi, ich will eigentlich auch als Romanautorin mal wertgeschätzt werden.
Ja.
Und diese Essays, die schreibe ich halt so ein bisschen dieses, ich kann halt Essays schreiben, dann mache ich das auch. Aber eigentlich sind die Romane mir ganz, ganz wichtig. Genau, und wurden aber immer so ein bisschen, also teilweise gab es Anerkennung, aber sie wurden im Verhältnis, sind sie total zurückgefallen.
Total. Für In America wurde ihr ja der National Book Award verliehen. Da würde ich schon mal behaupten, dass sie da die Anerkennung bekommen hat. Das Buch, was ich besonders schätze, ist Volcano Lover. Man muss es so sagen, ein fast schon essayistischer, historischer Roman. Da gibt es seitenlange politische Abhandlungen zur Revolution in Italien. Und es steigt zum Beispiel ein mit einem Abschnitt über das Finden von Dingen auf Flohmärkten. Also man liest auch diesen Roman und muss sich die ganze Zeit schon auch die Frage stellen, das ist mit einem Grund hier drin und ich muss den jetzt rausfinden und ich werde ihn rausfinden. Da muss man sich aber drauf einlassen können. Und da geht es um Sir William Hamilton, Emma Lyon und Horatio Nelson im Neapel des ausgehenden 18. Jahrhunderts. Also alles historisch verbriefte und gut dokumentierte Figuren. Die eigentlichen Hauptfiguren sind aber der Vesuv und die Revolution, die ich schon erwähnt habe. Und da merkt man auch wieder ihre Intelligenz und ihr Verständnis auch von Politik. Und dass eben alles mit allem zusammenhängt und so ins Verhältnis gesetzt worden ist. Und wer jetzt aber denkt, der Vesuv wäre hier so eine platte Metapher für das brodelnde Italien. Also so platt, da kann ich auf jeden Fall schon mal direkt beruhigen, das passiert da nicht. Sie hat übrigens dieses Verständnis und das Interesse für Politik nun nicht nur literarisch ausgelebt. Das war ja auch was ganz Praktisches. Sie hat zum Beispiel für ihren Einsatz in den Beziehungen zwischen den USA und Europa den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommen. Und ein Jahr nach der Auszeichnung mit diesem Friedenspreis ist sie in einem Krankenhaus in Amerika an Krebs gestorben. Das war 2004, Ende des Jahres 2004. Und ich habe jetzt nochmal nachgelesen, sie hat was ganz Berührendes gesagt, als sie von der Auszeichnung erfahren hat. Also mehr als ein Jahr, bevor sie gestorben ist, hat sie diesen Friedenspreis erhalten und hat dazu gesagt, du musst tot sein. Wenn du den Preis gekriegt hast, danach ist Schluss. Und dann hat sie diesen Preis bekommen und ist gestorben.
Ja. passt zu ihr. Es gibt auch über ihr Sterben, es gibt generell einfach über sie auch sehr viele Bücher. Ne? Also ihr Sohn hat ein Buch geschrieben über den Abschied von ihr. Annie Leibovitz, die Fotografin, mit der sie eine Weile zusammen war. Also vielleicht ihre Sexualität ist ja was, was sie immer so extrem eigentlich unter, also nicht nach außen hat dringen lassen. Ihre Homosexualität auch. Und sie war dann aber irgendwann, als sie dann schon älter war und auch schon krank war, glaube ich, also zumindest war sie teilweise dann auch krank in dieser Beziehung, war sie mit Annie Leibovitz eben dann zusammen, dieser berühmten Fotografin. Und die hat auch Bilder gemacht von ihr auf dem Totenbett noch, was dann einfach interessanterweise, weil sie sich immer mit Fotografie beschäftigt hat, Susan Sontag, und auch Annie Leibovitz zu verschiedenen Fotoprojekten tatsächlich inspiriert hat. Also es gibt ganze Bände, die von Susan Sontag quasi inspiriert wurden. Waren diese Bilder aber sehr umstritten. Also die Frage sozusagen, muss das sein, dass jetzt diese tote Susan Sontag so fotografiert wird, wurden aber irgendwie auch auf ihre Weise sozusagen ikonisch oder sind dann auch wieder so ein Teil. Das heißt, es ist irgendwie, Susan Sontag ist Susan Sontag in ihrer Biografie und ist auch so eine, einfach so eine riesen intellektuelle Figur, die irgendwie noch, wo es Popkultur einfach auch gibt. Ne, die taucht auch in irgendwelchen Fernsehserien auf oder was weiß ich was. Ja, also sozusagen.
Das ist wirklich, die hat als Person auch so bestimmte Themen in der Kulturszene so salonfähig gemacht.
Ja.
Menstruation, Pornografie, sie hat über unbequeme Themen geschrieben wie AIDS, Krebs und Hiroshima. Also die hat dann nichts gescheut und ich glaube, das macht sie auch ganz, ganz wichtig für viele marginalisierte Stimmen. Und gleichzeitig hatte sie aber, finde ich, nichts, also die war jetzt nicht so überzeugt unterwegs, die war einfach neugierig und die hatte einen ganz bestimmten Blick auf die Welt und die hat halt die Dinge angeschaut und genau angeguckt.
Und konnte aber, und das musste sie wahrscheinlich auch können, aber das macht sozusagen den umstrittenen Part ihrer Biografie aus, sie konnte, auch wenn sie einer Meinung war, die sehr vehement vertreten. Und dann war es ihr auch ziemlich egal oder zumindest hat sie sich nicht anmerken lassen, dass Leute davon verletzt werden. Ne? Und es gab gerade nach 9/11 zum Beispiel diesen Moment, wo sie einfach Amerika hart kritisiert hat dafür, was Amerika für eine Politik macht, direkt nach 9/11, wo halt alle gesagt haben so, ey, wir trauern hier gerade, hier sind gerade so viele Leute gestorben und sie so, nein, das war, ne, die Amerikaner brauchen sich nicht zu wundern quasi, dass sowas passiert und so. Also sie hatte manchmal so diesen Moment, wo sie Leuten dann schon sehr hart Leute angegangen ist. Aber auf jeden Fall eine unfassbar faszinierende Person. Wir haben sie ja auch tatsächlich schon gewürdigt in alten Podcast-Folgen.
Ja, natürlich.
Deswegen auch nochmal der Hinweis darauf, oder?
Ja.
Weil da kommt auch die tolle Biografie über sie vor.
Das ist richtig. Wir können das raussuchen.
Ich finde es aber toll, dass wir mit ihr irgendwie ins Jahr starten.
Ich finde, es ist auch eine gute Kombi. So. Julian Barnes und Susan Sontag ist irgendwie eine tolle Kombination. Und es ist wirklich so, wie du sagst, es setzt irgendwie ein Level für dieses Lesejahr. Und ich möchte mich irgendwie drauf einlassen. Ich habe richtig Bock auf krasse Bücher.
Auf krasse Bücher und hohes Niveau, ne?
Ja, also auf Susan Sontag, auf Julian Sontag. Barnes und auf krasse Bücher und ein hohes Niveau. Cheers.
Cheers.
Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Das war Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Mieglitz und Josef Braun.